Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Unsere heutige Sendung betrifft ca. 80% der Bevölkerung, denn 8 von 10 Deutschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an Rückenschmerzen. Dass der Rücken wehtut, das ist nicht nur einer der häufigsten Gründe für den Arztbesuch, sondern auch der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Was hilft? Wie können wir vorbeugen und wie verhindern wir am besten, dass auch Kinder und Jugendliche unter Rückenproblemen leiden? Fragen, die wir heute natürlich mit einem Spezialisten besprechen. Und damit herzlich willkommen, Dr. med. Carsten Wiechert, Geschäftsführer des Rückenzentrums am Hamburger Michel und Facharzt für Orthopädie. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie gelten als Spezialist für konservative orthopädische Therapie. Was bedeutet konservativ in dem Zusammenhang?
Konservativ bedeutet insgesamt erstmal alles, was nichts mit einer Operation zu tun hat. Ja, mal so ein genereller Oberbegriff. Und es ist ein ganzes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten und an Therapieverfahren, die eben in vielen Fällen einer Operation vorgeschaltet werden können und in vielen Fällen auch eine Operation vermeiden können.
Was für ein Spektrum ist das zum Beispiel? Was machen Sie?
Das fängt an mit physikalischen Maßnahmen, also so Sachen wie Wärmeanwendungen und Ähnlichem. Es fängt aber auch an mit manualtherapeutischen Behandlungen, wo man eben mit seinen Händen entsprechende Strukturen an der Wirbelsäule mit beeinflussen kann, Gelenke, Muskeln und ähnliche Dinge. Umfasst aber die konservative Therapie auch Dinge wie Injektionen und Ähnliches.
Ihnen ist ganz wichtig, dass Sie Menschen, die zu Ihnen kommen, erstmal die Angst nehmen. Worin besteht diese Angst? Was fürchten die Leute, wenn sie zum Orthopäden gehen? Dass sie anschließend noch ein bisschen krummer sind?
Ja, viele sind ja aus unterschiedlichen Gründen krumm. Die Sorge, die die Leute haben, ist, dass sie den Schmerz nicht mehr in den Griff kriegen. Ja, sie haben halt Schmerzen und sie wissen nicht, was erwartet mich, wie lange dauert es, wann ist es wieder weg. Es schränkt die Leute ja schon erheblich ein. Ja, sie können sich nicht mehr so richtig frei rühren. Sie sind vielleicht in ihrer Alltags- oder beruflichen Tätigkeit beeinträchtigt. Und da geht dann im Kopf eine ganze Kaskade an Dingen los, was sie wohl erwarten wird. Ja, und sie erwarten natürlich, wenn sie zum Orthopäden gehen, dass der möglichst mit dem Finger schnipst und der Schmerz wieder weg ist.
Aber der ist natürlich nicht weg. Und Sie versuchen dann erstmal denen auch diese Angst davor zu nehmen, dass es schlimmer wird. Wie machen Sie das?
Naja, die Aufklärung und den Hintergrund von Schmerzen erstmal zu erklären, ist ein ganz wesentlicher Part. Ja, natürlich muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und natürlich muss man auch ein Gefühl dafür kriegen, was eigentlich die Ursache für so einen Rückenschmerz ist. Und die Ursachen von Rückenschmerz, die Liste ist endlos. Und da am Ende auch eine saubere Diagnose zu stellen, hilft. Ja, und in den allermeisten Fällen haben Rückenschmerzen eine ausgesprochen gute Prognose, limitieren sich selbst, das heißt, sie gehen von alleine wieder weg und nach ein paar Tagen ist das Ganze ausgestanden. Das ist ja in einer ganz überwiegenden Mehrzahl aller Fälle so. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo das dann so eine gewisse Eigendynamik annimmt und deutlich länger dauert.
Über all das werden wir natürlich im Laufe der Sendung noch reden. Dass viele ältere Menschen, Herr Wiechert, Rückenschmerzen bekommen, das ist ja fast normal. Aber wie verhält sich das bei Kindern und Jugendlichen? Nehmen da die Beschwerden auch zu?
Die Beschwerden nehmen zu und es hat unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich auch was mit verminderter körperlicher Aktivität zu tun. Ja, man wird eben nicht mehr so schnell auf dem Sportplatz angefunden, sondern mehr zu Hause vorm Rechner oder vorm Smartphone. Und da kann es Haltungsthemen geben, da kann es muskuläre Themen geben und ja, all diese Gründe können so einen Rückenschmerz mit verursachen.
Was tun, wenn der Rücken schmerzt? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und Sie können die Sprechstunde nutzen, um zumindest grundlegende Fragen zu klären. Entweder indem Sie uns anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber indem Sie uns mailen an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frank Mertens aus Pforzheim. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Guten Morgen, Frau Steinhauer. Auch an den Herrn Doktor einen guten Morgen. Und guten Morgen. Vielen Dank, dass er den Bereich mal anspricht. Ich hatte vorhin gesagt, über Jahrzehnte verfolge ich eins hinweg, also saubere Laufsohlen an den Schuhen, also nicht, man läuft ja mal links was ab, rechts was ab und dergleichen. Und dadurch, wenn ich mal solche Verspannungen hatte im Laufe der Zeit, das geht nicht von ein, zwei Tage, vielleicht 14 Tage, drei Wochen, dann gleicht sich diese Verspannung wieder aus. Ja? Und dann noch ein Aspekt, ich nehme bei den Schuhen immer eine Nummer größer. Und der andere Aspekt ist auch noch, bitte nicht vergessen, die Fußnägel zu schneiden, denn man stößt da immer wieder im Schuh irgendwo vorne an, ja.
Da ging gerade schon der Daumen hoch bei Herrn Wiechert, als Sie gesagt haben, Fußnägel schneiden, Herr Mertens. Also erstmal danke für diese Tipps, auf das richtige Schuhwerk zu achten. Was gehört da alles zu, Herr Wiechert?
Nun, man muss ja den Rücken nicht isoliert betrachten, sondern natürlich gehört die Becken- und die Beinmuskulatur da auch mit dazu. Und wenn der Fuß zum Beispiel eine Fehlform hat oder eben die Schuhe, wie Herr Mertens schon schildert, auch so asymmetrisch abgelaufen sind, die Sohlen, dann muss der Körper versuchen, das zu kompensieren. Und dann gibt es Überlastungen, dann gibt es Anspannungssituationen, wo einzelne Muskelgruppen vielleicht mehr Arbeit übernehmen müssen als sonst. Und das setzt sich dann nach oben hin fort.
Mhm. Ja. Wie war das mit dem Fußnägelschneiden? Warum ist das wichtig? Warum ging da Ihr Daumen hoch? Mal abgesehen davon, dass es eine ästhetische Nummer ist.
Na, eine gute Füßhygiene macht ja schon auch Sinn. Und wer einfach Schmerzen an den Füßen hat und deswegen kein rundes Gangbild hat, der hat entsprechende Ausgleichsbewegungen, Schonhinken oder ähnliches. Und das macht sich natürlich auch an der Wirbelsäule bemerkbar.
Herr Mertens, warum kaufen Sie denn die Schuhe noch eine Nummer größer?
Ja, dass ich habe ja dann auch noch Strümpfe an, ja, je nach Jahreszeit bedingt, dünnere oder dickere. Dass ich da nicht richtig in dem Schuh so richtig eingespannt bin, sondern dass ich da noch Bewegungsfreiheit innerhalb des Schuhs mit meinen Füßen habe.
Gute Idee, Herr Wiechert?
Ja, grundsätzlich ist bequemes und passendes Schuhwerk natürlich unabdingbar. Ja, ein Schuh, der zu groß ist oder ein Schuh, der zu klein ist, kann eben entsprechende Folgeprobleme nach sich ziehen.
Wir kaufen die Schuhe im Schuhladen und denken, ja, ist ganz schön, fühlt sich bequem an, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr richtig. Ab wann ist denn der Punkt gekommen, wo der Orthopäde sagt, jetzt solltest du Einlagen tragen?
Naja, zum einen bei Schmerzen, ja, wenn die Patienten beim Gehen belastungsabhängige Schmerzen haben oder wenn sich eben eine entsprechende Fehlstellung im Fuß darstellt, ja, wenn sich Knochen gegeneinander verschieben, wenn die Fußgewölbe nicht mehr in ihrer normalen Form sind und dadurch es eben zu muskulären Überlastungen kommen kann, dann können Einlagen da sehr segensreich sein.
Und wie trage ich die richtig? Mache ich da erstmal so eine Viertelstunde am Anfang oder ziehe ich die sofort an und dann halte ich die auch den ganzen Tag an?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt so ein bisschen auf die Art der Einlage und die Indikation letztendlich zur Einlagenversorgung an. Ja, aber wenn einmal die Einlage nach Maß gefertigt wurde und auch passgerecht ist, dann sollte man die schon auch tragen, klar.
Wie ist es mit hohen Absätzen, High Heels?
High Heels sind in puncto Rückenschmerz schon ein Riesenthema, ja, weil natürlich dadurch, dass die Ferse des Fußes hochkommt, sich die gesamte Statik vom Becken verändert. Man geht mehr ins Hohlkreuz und durch die vermehrte Hohlkreuzhaltung können Rückenschmerzen, ich sag mal, ausgelöst oder zumindest mit beeinflusst werden.
Gift oder nicht Gift? Oder kann man eben so mal an einem Abend auf den High Heels rum? Wackeln.
Na, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel aus eigener Erfahrung zu beitragen. Aber
Ihre Frau vielleicht.
Wer den gesamten Tag von früh bis spät natürlich auf hohen Absätzen unterwegs ist, hat natürlich viel, viel häufiger Rückenschmerzen. Und das muss man dann entsprechend ausgleichen. Ja, und das ist sicherlich was auf Dauer nicht passt. Der eine Abend ist sicher kein Thema.
Herr Mertens, ich vermute, dass Sie mit all den Schuhen, die Sie haben, schöne Spaziergänge machen. Also wie viele unterschiedliche Schuhe haben Sie so für welche Arten von Fortbewegung?
Ich habe drei Paar, ja, und die kann ich kombinieren. Erstmal festere, dann leichtere, so Art Slipper und dergleichen. Und da fühle ich mich im Großen und Ganzen wohl. Ich habe keine 20 Paar, die bräuchte ich ja gar nicht, ja. Sonst müsste ich jeden Tag wechseln. Ja.
Aber Sie bewegen sich viel, vermute ich?
Richtig, ja. Ich bin gut auf Schusterstrappen unterwegs, wie man das so sagt. Ne?
Und das ist auch, Herr Wiechert, A und O, Bewegung für den Rücken?
Bewegung, damit steht und fällt ganz viel. Ja, körperliche Aktivität, Bewegung und Aktivität grundsätzlich ist für den Rücken immer gut.
Wenn ich spazieren gehe, worauf sollte ich dann achten? Also ist es zum Beispiel ganz gut, sich auch mal so unebene Untergründe zu suchen oder ist es völlig wurscht? Kann ich auch, wenn ich 10 Kilometer über den Asphalt gehe, dem Rücken dadurch was Gutes tun?
Na, es ist natürlich weniger jetzt der Boden an sich, auf dem man geht, sondern mehr die Strecke und die Dauer. Und natürlich, wer jetzt viel bergauf oder viel bergab gehen muss, das kann Rückenschmerzen mit beeinflussen. Und wer halt routinemäßig auf Wegen unterwegs ist, die eben unbefestigt sind, braucht natürlich auch da entsprechend festeres Schuhwerk, um auch ein rundes Gangbild zu haben, völlig klar. Und wenn Sie Rückenschmerzen haben, dann brauchen Sie jetzt nicht zwingend 3 Stunden spazieren gehen. Aber auch in akuten Situationen, dass man einfach aufsteht und rumläuft und versucht, eben so aktiv wie möglich zu bleiben, das hilft einem auch schnell wieder aus der akuten Schmerzsituation rauszukommen.
Und hilft es auch dann beispielsweise, ich bleibe nochmal bei diesem Bild, also Waldböden oder Wiesen zu suchen, damit der Körper zu so Ausgleichsbewegungen gezwungen wird? Also mal Asphalt, mal Waldboden, mal eine Wiese?
Ja, auch das ist nicht verkehrt, weil es natürlich die Koordination insgesamt auch steigert, hat auf den Rückenschmerz jetzt eher so einen mittelbaren Einfluss.
Ja. Nämlich welchen? Also
ja, natürlich die Koordination selber und die Ansteuerung eben der Tiefenmuskulatur kann dadurch schon auch begünstigt werden.
Ja. Herr Mertens, danke schön für Ihren Anruf aus Pforzheim. Lassen Sie uns nochmal, Herr Wiechert, auf die Ursachen von Rückenschmerzen gucken. Was zählt zu den häufigsten Ursachen?
Die häufigsten Ursachen sind ganz klar muskuläre Probleme. Ja, dass die Muskulatur einfach nicht kräftig genug ist, dass die Muskulatur relativ rasch überlastet ist mit den Alltagsaktivitäten. Dass die Leute in Schonhaltungen arbeiten, dass sich Muskulatur verkürzt. Ja, wir kennen das alle, wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und danach irgendwie mit dem Auto von der Arbeit nach Hause fahren und abends wieder sitzen. Das ist was, was natürlich der Muskulatur nicht furchtbar gut tut.
Was heißt das, es tut ihr nicht furchtbar gut? Also was passiert mit meinen Muskeln, wenn ich mich zu wenig bewege, wenn ich zu viel sitze, wenn ich zu viel vorm Computer hänge?
Die Muskulatur wird mit diesen statischen Belastungen überlastet. Also sie kann das von der Kraft her dann irgendwann nicht mehr kompensieren. Und dann kommt es zu Schonhaltungen, ja, dass man eben eine Fehlhaltung oder eine Schonhaltung einsetzt. Und da ist es wichtig, eben auch den Muskel immer wieder herauszufordern, indem man zwischendurch mal aufsteht, mal eine Wechselbelastung hat und ähnliches.
Heißt das, der Muskel wird auch nicht genug versorgt mit Sauerstoff? Oder also was passiert im Körper, wenn ich mich nicht bewege?
Wenn man sich nicht bewegt, dann hat der Muskel sozusagen, der lebt ja davon, dass er sich anspannt und entspannt. Und wenn er sich die ganze Zeit immer nur anspannen muss, dann kann es zu einer Minderversorgung, aber vor allen Dingen auch zu einem Schmerz führen. Ja, weil der Muskel dann einfach diese Sachen von der Kraft her nicht mehr ab kann.
Ja. In Augsburg, Marie Estella Dreher. Schönen guten Morgen, Frau Dreher.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie geht's Ihrem Rücken?
Also mein Problem ist die Lendenwirbelsäule. Da hat sie eine Wirbel gedreht nach rechts und seit 2020 es laufe schlecht. Aber die letzten Jahre noch schlimmer. Jetzt im Juli hat mein Orthopäde, ein anderer Orthopäde, eine MT gemacht. In diese MT hat er nichts Verdächtiges und nichts Schlimmes gesehen. Er hat mir so Physio geschickt und war da. Laufe immer noch so schlecht, aber Schmerzen habe nicht. Nur das schlechte Laufen. Ich muss immer wieder Pause machen. Meine Frage wäre, es ist altersbedingte Schwäche. Ich bin 77. Vielleicht die Muskulatur oder Osteoporose habe ich. Das ist meine einzige Frage. Soll alles so stehen lassen und nichts anderes unternehmen? Und nun mit dem Gedanken, ich bin alt, aber kerngesund. Und wie geht's weiter?
Wichtige Fragen, Herr Wiechert. Fangen wir mal vielleicht mit der Physio an. Frau Dreher hat Physio bekommen, aber das hat, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht geholfen.
Genau.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Dreher. Es ist natürlich jetzt hier in diesem Rahmen, kann ich jetzt keine Details da beurteilen, aber grundsätzlich ist die Physiotherapie schon erstmal auch ein guter Ansatz. Wobei auch dort immer zu bedenken ist, was macht der Physiotherapeut, was macht die Physiotherapeutin denn mit Ihnen? Sind es mehr so passive Dinge, Stichwort Fango-Massage, oder ist es tatsächlich auch aktive Übungen, Gerätetraining und Ähnliches?
Wie war das bei Ihnen, Frau Dreher? Was hat die Physio?
Also, man hat versucht, mir beizubringen, das richtige Laufen.
Ja, wie hat man das versucht, Ihnen beizubringen?
Einfach laufen, verschiedene Techniken, dass ich das richtige Drehen von Füßen, dass ich immer mit der Ferse und der Spitze benutze. Aber danach geht mir einfach bis heute schlecht beim Laufen. Deswegen soll ich das so akzeptieren, dass ich altersbedingte Schwache bin. Ja. Und so kann man nichts anderes machen, als nur aktiv zu bleiben. Ich habe jeden Tag 20 Minuten Gymnastik und laufe einen Tag ein und nachmittags eine Stunde. Und das ist jeden Tag so. Ja. Aber das Laufen ist mir verdammt schwer.
Ja, aber der Physiotherapeut hat erstmal versucht, Sie in die Aktivität reinzubringen. Und Herr Wiechert, das ist wahrscheinlich auch dann wichtiger als Folgetherapie, wenn man denn Fango oder Massage hinter sich hat, was ja zunächst mal vielleicht den ersten Schmerz nimmt, aber schon sehr passiv.
Also Fango habe ich nie gehabt.
Ja.
Also ich glaube auch nicht, dass die Wärmeanwendung Ihr Problem nachhaltig lösen wird. Und die Aktivität und Ihre Eigenübungen und die Tatsache, dass Sie selber versuchen, aktiv zu bleiben, ist schon mal genau der richtige Ansatz. Natürlich muss man auch sagen, wenn Sie schon so lange Beschwerden haben und die Behandlung relativ intensiv auch absolvieren und durchziehen und trotzdem nach so einem langen Zeitraum das Gefühl haben, es geht nicht so richtig voran und Sie kommen über einen gewissen Punkt nicht hinaus, dann sollte man natürlich schon die Diagnose auch nochmal hinterfragen. Ja, es kann ja auch durchaus auch mal andere Ursachen geben, warum man nicht so gut laufen kann. Es kann mal ein Gefäßthema sein, es kann auch mal mit den Gelenken zu tun haben. Es muss ja nicht immer nur die Wirbelsäule sein. Ja. Und viele Patienten haben natürlich auch Läuse und Flöhe. Ja, man kann ja auch mehrere Dinge haben. Die Tatsache, dass man in der Kernspintomographie bei Ihnen nichts gefunden hat, ist ganz häufig und auch nichts Ungewöhnliches. Ja, man sieht natürlich, also im Kernspin, man findet bei jedem irgendwas, aber weiß Gott, nicht alles, was man im Kernspin sieht, ist dann auch für die Symptome relevant. Ja, man kann Schmerzen leider nicht sehen. Das würde mein Leben deutlich leichter machen. Ja, es gibt ganz viele Patienten, die haben ganz schreckliche Bilder und denen geht's gut. Und es gibt viele Patienten, die haben völlig harmlose Bilder und die haben massive Schmerzen. Was ich damit sagen will, nur weil man da jetzt viel oder wenig im Kernspin sieht, heißt es nicht, dass es auch viel oder wenig wehtun muss.
Wie ist das mit dem Alter? Frau Dreher hat gesagt, sie ist 77 Jahre alt. Muss man es irgendwann auch mal hinnehmen, dass dann der ein oder andere Verschleiß einsetzt?
Natürlich, der Verschleiß fängt ja leider Gottes auch nicht erst mit 77 an, sondern schon ganz, ganz früh. Aber Verschleiß heißt eben nicht automatisch auch Schmerz. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Hörer sich auch merken sollten. Denn man findet bei jedem irgendeine Art von Verschleiß. Aber das heißt noch lange nicht, dass es eben auch wehtut. Und nur weil man jetzt älter ist, heißt es auch nicht, dass man sich mit dem Schmerz jetzt abfinden muss. Klar, mal ein bisschen Rückenschmerz oder mal einen Hexenschuss, den hat jeder von uns. Aber wenn es so hartnäckig ist und trotz Therapie so hartnäckig ist, dann muss man vielleicht auch nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, habe ich überhaupt die klare Ursache dieser Beschwerden schon rausgefunden?
Es fiel auch das Stichwort Osteoporose. Gestern war der internationale Tag der Osteoporose. Das ist eine Knochenerkrankung, wenn Sie uns dazu noch was sagen.
Genau, können. Die Osteoporose ist ja ein sehr häufiges Krankheitsbild und ist auch wirklich auch ein häufig unterdiagnostiziertes Krankheitsbild, weil viele Patienten einfach nicht dran denken. Bei der Osteoporose führt es dazu, dass der Knochen per se weniger stabil wird. Ja, in seiner Binnenstruktur verändert er sich und dann kann es eben sein, dass so ein Knochen auch mal bei völlig normalen Alltagsbewegungen auch mal bricht oder sich verformt. Ja, natürlich kann so was Schmerzen machen, ist völlig klar. Die Osteoporose per se kann auch wehtun, aber natürlich kann da auch mal eine größere Fehlform der Wirbelsäule draus resultieren, wenn es jetzt ein fortgeschrittenes Stadium ist. Nichtsdestotrotz, so wie Sie das schildern, im Kernspin, wenn da sich tatsächlich irgendwas verschoben oder verdreht oder irgendwie strukturell verändert hätte, würde man das dort auch sehen.
Wie kann man gegensteuern bei so einer Osteoporose?
Na, erstmal geht es darum, dass man dran denkt, ja, dass man mal eine Knochendichtemessung macht und wenn die Osteoporose diagnostiziert ist, dann kann man das medikamentös behandeln. Ja, da gibt es entsprechende Leitlinien und da gibt es eine ganze Zahl von medikamentösen Behandlungsansätzen, die im Prinzip den Knochenstoffwechsel damit so unterstützen, dass die Knochendichte wieder zunimmt.
Mhm. Abschließender Rat an Frau Dreher. Immer dranbleiben?
Ja, also sie soll auf alle Fälle das, was sie macht, klingt jetzt alles sinnvoll und da soll sie auch weiterhin am Ball bleiben. Ich würde ihr aber schon empfehlen, dass sie das auch nochmal mit ihrem Orthopäden bespricht, denn wenn trotz Therapie sie das Gefühl hat, es geht nicht so richtig voran, dann muss man das zumindest nochmal hinterfragen.
Frau Dreher, vielen Dank für den Anruf aus Augsburg. Und Matteo Sohns schreibt, laut einer Orthopädin habe ich im unteren Rücken ein Knochenödem, welches mir seit einem Jahr erhebliche Schmerzen bereitet. Ein Unfall oder Sturz kann das Ödem nicht verursacht haben. Laut Ärztin dauert die Heilung des Ödems bis zu 2 Jahre und man kann nichts tun, um den Körper bei der Heilung zu unterstützen oder den Prozess zu beschleunigen. Seine Frage, ist es richtig, dass man bei einem Knochenödem nur abwarten kann? Dazu müssen wir jetzt erstmal klären, was das denn ist, ein Knochenödem.
Ein Knochenödem ist im Prinzip eine Flüssigkeitsvermehrung im Knochen selber, ein diffuser Reizzustand im Knochen. Und der hat ja eine Ursache. Ja, da gibt es alle möglichen Ursachen, wo das herkommen kann. Und es muss nicht immer jetzt ein direktes Trauma, also ein Unfallereignis oder ein Schlag oder irgendwas sein, wo der Patient sich auch aktiv dran erinnert. Ja, das kann auch mal im Rahmen einer Überlastungsreaktion, kann sowas schon auch entstehen. Ja, kann auch mal eine verschleißbedingte Sache sein. Natürlich spielt der Faktor Zeit da eine Rolle. Und manchmal kann man es eben auch entsprechend medikamentös ganz gut unterstützen.
2 Jahre. Also es geht ja darum, dass der Patient, der uns hier schreibt, sagt, ist es richtig, dass man nur abwarten kann? Die Ärztin hat gesagt, das kann bis zu 2 Jahre dauern. Und dann sitzt du da und denkst, noch 2 Jahre diese Schmerzen und ich kann nichts machen.
Ja, das ist natürlich ein Thema und man kann immer was machen. Ja, und das Ödem muss auch nicht zwangsläufig wehtun. Ja, viele Patienten haben einen entsprechenden Reizzustand, aber der äußert sich jetzt klinisch gar nicht wesentlich.
Aber ja, insofern, bei Herrn Sohns tut's weh.
Insofern, die Frage ist, ob dieses Knochenödem tatsächlich die Hauptursache für den Schmerz ist. Ja, und wenn da so ein Reizzustand ist, dann würde ich jetzt eher schauen, dass man medikamentös unter Umständen diesen Reizzustand wegbekommt oder reduzieren kann. Und gleichzeitig sich eben noch mal Gedanken macht, ob tatsächlich dieses Knochenödem auch die Hauptschmerzursache ist.
Mhm. Gesina Vollblair ruft uns an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Es gibt ja auf dem Markt unglaublich viele Bücher, die Rückenschmerzen angehen, auf die eine oder andere Weise. Und ich bin viele, viele Jahrzehnte mit Rückenschmerzen geplagt gewesen, obwohl ich von der Haltung vermeintlich gut war. Aber es gibt im weltweiten Ranking eine Dame aus Kalifornien, die Esther Gockerly, die hat ihr Buch auf Deutsch, das ist seit 2008 auf dem Markt, nie wieder Rückenschmerzen, dauerhafte Besserung in 8 Schritten. Wir haben ja schon gehört, dass Bewegung das Beste ist eigentlich, was man machen kann. Ich bewege mich immer viel, aber es kommt halt auch auf die Haltung an, wie man sitzt, geht, steht, liegt. Und das sprechen halt viele Stühle, auch Autositze einfach. Sitzen ein in ein C und bei ihr muss man alles neu lernen, selbst das Schlafen. Ich habe das Buch 5 Jahre gehabt und bin dann endlich mal in einen dieser Foundation Courses von ihren Lehrern gegangen in Deutschland hier in meiner Nähe und das war im Januar und habe seitdem nicht ein einziges Mal wieder ein Fitzelchen Rückenschmerzen gehabt. Also ich habe es anderen empfohlen, ich habe den Kurs nach Stuttgart, wo ich wohne, geholt. Jeder, der das erlebt hat, ist sowas von dankbar. Aber es erfordert sehr, sehr viel Körperarbeit und man ist nachher, ich muss einen Rückspiegel verstellen, man ist nachher größer, man ist aufrechter, man hat eine andere Atmung, es ist unglaublich. Ich wollte einfach nur das weitergeben, weil es mir so geholfen hat, weil anderen sehr geholfen hat.
Ich finde das toll als Tipp, Herr Wichert. Kennen Sie das Buch? Wie heißt das Buch? Nie wieder Rückenschmerzen?
Auf Deutsch heißt es so, dauerhafte Besserung in 8 Schritten.
Ja, also ich kenne dieses Buch selber jetzt nicht. Es gibt natürlich, wie die Frau Blair ja schon gesagt hat, es gibt unendlich viele Ratgeber da drauf. Und die Grundidee ist natürlich zum einen, dass man die Patienten auch über Schmerzen und die Ursache dieser Schmerzen aufklärt. Aber ganz wesentlich, dass man eben auch eine gewisse Selbstwirksamkeit erlebt. Ja, was kann man tatsächlich selber machen? Und wenn es so ein sehr komplexes Programm ist, wie Sie es schildern, wo man wirklich in allen Lebensbereichen und Alltagsbelastungen, die man so durchläuft, wenn man da dran dreht und versucht, dass man sozusagen die Wirbelsäule entsprechend stabilisieren kann und versucht, haltungsmäßig, kraftmäßig, koordinationsmäßig was zu tun, dann ist das sicherlich für viele ein absolut sinnvoller und gangbarer Weg.
Vielleicht, also wir wollen ja richtigen Service liefern heute. Vielleicht, Frau Vollblair und Herr Wichert, können Sie einfach mal im Ping-Pong diese 8 Schritte, von denen Sie, Frau Blair, gesprochen haben, jetzt mit uns gehen? Also, Frau Blair, Sie haben gesagt, man lernt richtig zu sitzen, zu gehen, zu stehen, zu schlafen und richtige Haltung. Fangen wir mal mit der richtigen Haltung an, Herr Wichert. Wann ist eine Haltung gut?
Die Haltung ist gut, wenn sie natürlich insgesamt in der Balance ist, aber wenn sie vor allen Dingen nicht allzu lange sozusagen statisch bleibt. Ja, klar, wenn man jetzt den ganzen Tag in Zwangshaltungen arbeitet zum Beispiel, ja, viele Leute, die jetzt handwerklich tätig sind oder so, die irgendwas montieren müssen, die irgendwo reinkriechen oder irgendwo runterkrabbeln, um irgendwie ihren Beruf auszuüben, natürlich kann das zu Überlastungen und Schonhaltung führen. Zahnärzte, ganz typisches Beispiel, ja, wenn du da Tag aus Tag ein mit verdrehter Halswirbelsäule deine Patienten behandelst, dann hinterlässt es natürlich schon auch muskuläre Spuren.
Und du landest beim Kollegen Wichert.
In vielen Fällen ist das so, ja.
Also sagen Sie nochmal, Haltung, gerade stehen oder Rücken, Schulter nach hinten, Frau Blair?
Das fängt an, ja. Nee, das Gesäß ist immer hinter einem, also aber nicht im Hohlkreuz. Man wird richtig aufgebaut von unten her mit leicht auswärts gedrehten Füßen in Bohnenform, Knie auseinander, Gesäß nach hinten, dann der Brustkorb reich nach hinten geschoben, dann wird die Schultern ausgerichtet und dann zum Schluss der Kopf auch nach hinten oben. Mhm. Dann steht man da und man meint, man könnte jetzt den ganzen Tag so stehen, weil man so locker dasteht und gerade. Man lernt Dehnsitzen, Stapelsitzen, man lernt Hüftbeugen, das ist sehr wichtig, das können ja alle Naturvölker noch, wenn man Reispflückerin oder so, ist jetzt sehr, sehr viele Bilder drin, die können mit geradem Rücken die Hände auf dem Boden.
Ja, das machen wir allenfalls beim Yoga und auch damit Schmerzen.
Breit machen und wenn man das eben nicht kann, die Knie gehen, aber trotzdem kann man den Rücken beim Beugen gerade lassen. Das kann ich auch mit 65. Und das ist aber, wenn man es nicht kann, ist es halt auch viel Training dabei. Aber seit ich meinen Rücken nicht mehr beuge, sondern immer gerade halte, natürlich darf man auch von mir aus Fehlhaltung machen, aber ich habe einfach keine Schmerzen mehr, deshalb macht es für mich so viel Sinn,
ja,
diese Art der Rückenschule.
Bleiben wir nochmal beim Sitzen. Wie sitzt man richtig?
Auch beim Sitzen ist es wichtig, dass man natürlich entsprechende Unterstützung hat, ja, dass man aufrecht sitzt, dass die Arbeitsplatzergonomie passt, ja, dass man nicht mit dem Kopf permanent nach vorne kippt oder so in sich zusammenfällt, von über die Schultern zusammen, um dann irgendwie an der Tastatur oder am Bildschirm zu arbeiten. Diese mobilen Stühle sind oft was natürlich auch eine gewisse muskuläre Koordination voraussetzt. Und das, was die Patientin gerade schildert, ist ja was im Prinzip den Rumpf auf allen Ebenen gut stabilisiert und dafür sorgt, dass sozusagen die Gesamtbalance da wiederhergestellt wird. Man muss aber auch sagen, die Wirbelsäule darf auch belastet werden. Die ist dafür auch gemacht, dass die belastet werden darf. Und natürlich, wenn man da über eine gerade Rumpfhaltung seinen Alltag gut bewältigt, ist das völlig okay. Und wenn man nur in irgendeiner Schonhaltung ist, ist das vielleicht kontraproduktiv. Aber machen dürfen Sie mit der Wirbelsäule alles. Sie geht da nicht strukturell kaputt.
Es gab mal eine Zeit, in der auch in Büros diese dicken Petsi-Bälle groß in Mode waren und alle hüpften da vor ihrem Schreibtisch rum. Die sind aber schon gar nicht mehr so en vogue. Haben die sich nicht bewährt?
Ja, doch, die haben sich schon bewährt, aber nicht als alleiniger Stuhl. Letztendlich geht es um den Wechsel und letztendlich geht es darum, dass man eben auch sozusagen die Rumpfmuskulatur aktiviert. Da muss aber eine gewisse Basis da sein. Mhm. Und wer einfach muskulär schlecht ist und wer dann noch konzentriert arbeitet, weil er sich eben jetzt gerade mal nicht an seinen Rücken denkt, sondern vielleicht irgendwelche konzentrierten Dinge machen muss, der fällt dann relativ rasch auch in eine entsprechende Schonhaltung. Und ich empfehle meinen Patienten immer, dass sie natürlich, wenn sie sagen, ich habe hier mal ein Telefonat, habe mal 3 E-Mails oder solche Sachen, da ist das super gut und dass man einfach immer wieder mal wechselt. Aber ja, man braucht genauso auch einen Stuhl mit einer vernünftigen Lehne, der ergonomisch an allen Ebenen einzustellen ist.
Letzter Punkt, den ich mir notiert habe, Frau Vollberg, ist, Sie haben gesagt, man lernt auch richtig zu schlafen, sprich richtig zu liegen.
Oh ja.
Wie geht das?
Das ist toll. Das nennt sich Dehnliegen und das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob man Seitenlage oder Rückenlage schläft.
Also Dehnliegen?
Dehnliegen. Also ich brauche es in der Seitenlage. Das ist schon beim Ablegen schon, dass man sich mit dem Ellenbogen aufstützt, möglichst lang zieht, Knie zwischen den Kissen hat. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe es tagsüber im Griff, weil ich viel Sport mache und Yoga und alles. Aber morgens beim Aufwachen hatte ich immer Schmerzen, seit ich in ihrem sogenannten Dehnliegen Seitenlage schlafe. Es ist zu komplex, das jetzt schon am Telefon alle Schritte, wenn man sich ablegt, zu erklären. Nie wieder beim Aufwachen Schmerzen gehabt, ja.
Und Sie haben es gelernt durch das Buch Nie wieder Rückenschmerzen.
Nein, das Buch hatte ich tatsächlich 5 Jahre da liegen. Ich habe dann doch, wie man weder Golf noch Skifahren vielleicht nur vom Buch lernen kann, Hilfe einer Lehrerin gebraucht, die aber weit verstreut sind auf der Welt. Ja.
Wir danken Ihnen sehr für diese Ratschläge aus Stuttgart. Elke Dietrich ruft uns an aus Mecklenburg-Vorpommern. Guten Morgen, Frau Dietrich.
Guten Morgen.
Ihre Frage an Herrn Wiechert.
Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn und meine Schwiegertochter. Die sind beide Ende 30. Wir haben 2 große, kräftige Enkelkinder, die aber noch recht jung sind, 3 und 6 Jahre alt. Der Kleine hebt oft die Ärmchen, möchte hochgenommen werden in bestimmten Situationen. Und die Eltern nehmen die Kinder oft hoch. Aber sie sind recht schwer. Und da habe ich doch Bedenken, dass das den Rücken der Eltern schädigt. Und wenn ich als Oma da ermahne, dann heißt es, sie sind noch jung und sie brauchen das öfter noch mal auf den Arm genommen zu werden.
Mhm. Darf ich fragen, oder haben Sie eine Ahnung, wie schwer die beiden Kinder sind, 3 und 6 Jahre alt? Wie viel wiegen die jeweils ungefähr?
Sie wohnen weit weg, das kann ich nicht genau beantworten, aber ist auf alle Fälle der Kleine schon, glaube ich, über 20 Kilo und der Große ist schon 1,20 Meter groß. Mhm. Sie sind beide kräftig, also sie sind schwer, ich schaffe nicht mehr.
Die Oma schafft es nicht mehr, die Kinder hochzuheben. Herr Wiechert, wie ist das mit vielem Tragen schwerer Kinder? Das klingt zunächst mal so, als würde man sagen, stellt die mal auf den Boden und lasst sie laufen.
Ja, aber die Eltern meinen, sie brauchen das.
Ja.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Dietrich. Also grundsätzlich brauchen Sie sich, glaube ich, nicht ganz so viel Gedanken zu machen. Ja, natürlich darf die Wirbelsäule auch belastet werden und natürlich darf man auch seine Kinder hochheben. Es gibt halt Situationen, da kommt man auch aus der Nummer nicht so richtig raus und dann hebt man halt die Kinder hoch und trägt die auch mal rum. Und ich denke, die Eltern werden sie auch wieder runtersetzen, wenn es ihnen zu viel wird. Also die Wirbelsäule selber kann jetzt dadurch nicht kaputt gehen. Ja, sie können die Wirbelsäule jetzt nicht strukturell schädigen, dass sie da, weiß ich, irgendein Bandscheibenproblem auslösen oder so, das sicherlich nicht. Ja, okay, da kann ich sie wirklich beruhigen. Die Kinder dürfen so getragen werden, wie sie wollen. Und wie gesagt, wenn es ihnen zu viel wird, werden die Eltern die Kinder schon wieder runtersetzen.
Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage: Was bedeutet das denn für die Kinder, wenn die so viel getragen werden? Für deren Wirbelsäulen?
Das ist, also in dem Alter bei den Kindern muss man sich da keine Sorgen machen. Solange die Kinder auch sonst aktiv sind und rumlaufen und spielen und sozusagen auch jetzt nicht nur den ganzen Tag irgendwie vorm Bildschirm hocken, was ja mit 3 und 6 ja glücklicherweise noch nicht so ein Riesenthema ist.
Ja. Frau Dietrich, Frage beantwortet?
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für den Anruf und komme zur Mail von Harry Löwen aus Augsburg. Er schreibt, ich bin Ende 20 und habe einen Job wie viele andere, bei denen man sich theoretisch nie bewegen müsste. Akute Schmerzen habe ich noch nicht, beziehungsweise nicht akut und auch nicht chronisch. Was kann ich tun, damit es gar nicht erst dazu kommt, also damit er weder akute noch chronische Schmerzen kriegt?
Na, 100%ig verhindern, dass er nie mal einen Hexenschuss im Laufe seines Lebens kriegt, wird der Patient nicht, aber er soll einfach aktiv bleiben. Ja, er soll Sport machen, er soll regelmäßig sowohl Kraft als auch Ausdauer trainieren und wenn er eben einen Schreibtischjob hat, dass man dann auch immer wieder mal aufsteht, dass man mal rumläuft, dass man mal ein Telefonat im Stehen macht und weiß ich, der Drucker oder der Papierkorb eben am anderen Ende des Büros stehen, dass man einfach gezwungen ist, auch im Alltag sich immer wieder auch mal zu bewegen. Einen akuten Hexenschuss oder ähnliche Symptome, die lassen sich ja nie komplett vermeiden. Das kann schon sein, dass das mal ein Problem ist, aber es ist jetzt nichts, wo er sich irgendwie Sorgen machen müsste.
Bei einem akuten Hexenschuss klappt man ja wirklich so zusammen wie so ein Klappmesser. Was hilft da sofort am besten? Man will sich ja gar nicht bewegen, weil es so weh tut.
Weil es so weh tut, genau. Und auch da ist in vielen Fällen Wärme und ein Schmerzmittel erstmal hilfreich. Ja, das Schmerzmittel dient dazu, dass man erstmal aus so einer Schonhaltung wieder rauskommt, sich wieder normal rühren kann, sich wieder normal bewegen kann. Und die Prognose ist da auch sehr gut. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie sich einen länger dann außer Gefecht setzt. Aber in so einer Akutsituation ist das sehr, sehr schmerzhaft. Und natürlich hängt es auch da so ein bisschen von der Ursache für den Hexenschuss ab.
Wann hilft Wärme, wann hilft Kälte?
Na, Wärme wirkt zum einen schmerzlindernd, zum anderen durchblutungsfördernd und macht die Muskulatur ein bisschen weich. Insofern würde ich in so einer akuten Situation immer erstmal die Wärme sozusagen im Raum haben. wenn das länger andauert, bei so etwas chronifizierten oder länger andauernden Schmerzen, dann ist die Wärme da nicht mehr zielführend.
Hilft das denn, wenn ich jetzt, ich kriege das sonntags und ich kann nicht zum Arzt gehen, hilft das, wenn ich mir dann eine Höhlensonne oder eine Wärmeflasche oder was auch immer?
Ja, es gibt ja so Wärmepflaster, da gibt es ja alle möglichen auf dem Markt, das ist sinnvoll. Und ob es jetzt eine Wärmeflasche oder ein Heizkissen oder ein Kirschkernsäckchen oder eine heiße Badewanne, das ist letztendlich gar nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die Muskulatur schön weich wird, ja, und dass das eben auch so eine Tiefenwärme ist und nicht nur die Haut oberflächlich heiß wird, sondern eben da auch eine Tiefenwärme ist. Und die Wärmepflaster sind ganz praktisch, weil man sie halt auch unter der Kleidung tragen kann.
Und ab wann sollte ich dann beim Hexenschuss versuchen, aufzustehen, mich hochziehen zu lassen?
Idealerweise gleich, ja. Und wenn es akut wehtut und wenn man merkt, man kann sich kaum rühren, dann, wie gesagt, die Schonhaltung, die man da hat, da sollte man schon versuchen, da auch rauszukommen. Und da helfen einem natürlich die Schmerzmittel erstmal dabei, dass man eben sich wieder normal rühren kann.
Ja. Wir haben eine Menge Mails bekommen, die wir jetzt so langsam abarbeiten. Konstanze Schirmer aus Spremberg schreibt, mein Mann hatte neulich Nacht einen sehr starken Schmerzanfall. Wir mussten den Notarzt holen. Der stellte fest, es ist ein Hexenschuss im Bereich der Brustwirbelsäule. Was kann das auslösen und wie beugt man vor? Schmerztabletten haben geholfen, aber das nächste Mal kommt bestimmt.
Akute Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule sind sehr häufig durch sogenannte Blockierungen verursacht. Das heißt, da sind die Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln bzw. die Gelenke zwischen Rippe und Wirbelsäule, die können sich verhaken. Ja, und dann bewegen die sich nicht und es tut weh. Und es tut massiv weh und es ist sehr unangenehm. Das kann auch mal ausstrahlen und die Leute können sich vor Schmerzen kaum rühren. Und in der Akutphase ist die Einnahme von Schmerzmitteln genau richtig. Und prophylaktisch ist es am hilfreichsten, wenn man die Muskulatur entsprechend kräftigt. Ja, wenn man gerade auch die Muskulatur im Bereich der Brustwirbelsäule, die aufrichtende Muskulatur, da ganz gezielt trainiert. Damit kriegt man so ein Ereignis vielleicht nie hundertprozentig verhindert, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt deutlich seltener.
Wie integriere ich ein solches Training in meinen Alltag? Also wenn ich abends schlapp von der Arbeit komme und ich denke, Mann, Wichert hat gesagt, ich soll mich bewegen, ich soll meine Muskeln trainieren, ich soll alles machen, damit es mir besser geht. Ich habe aber keine Lust. Also reicht es, jeden Tag morgens 10 Minuten zu machen?
Alles ist besser als gar nichts. Ja, und natürlich muss man jetzt nicht sagen, jeden Tag 2 Stunden da irgendwie für seinen Rücken aufzuwenden. Es gibt Leute, die die Zeit haben, aber die meisten haben sie natürlich nicht. Und wenn man mal kritisch guckt, gibt es aber schon genug Gelegenheiten im Laufe des Tages auch tatsächlich was zu machen. Natürlich kann man, wenn der Fernseher an ist und man irgendwie die Nachrichten schaut, natürlich kann man währenddessen auch die eine oder andere Übung machen. Ja, und natürlich kann man auch nochmal gezielt Dehnübungen, Stabilisationsübungen oder auch mal einen Spaziergang machen. Das kriegt jeder in seinen Alltag rein.
Also ich kann mich zum Beispiel vors Fernsehen setzen mit 2 Hanteln, 2 Kilo Hanteln oder mehr.
Zum Beispiel.
Und mach so ein bisschen Krafttraining.
Zum Beispiel, ja. Wie gesagt, diese Aktivität ist was, was man schon regelmäßig auch in seinen Alltag einbringen kann. Und wenn man nur 10 Minuten hat, dann hat man nur 10 Minuten. Ja, aber wenn man sich dran gewöhnt, dann kommt man irgendwann an einem Punkt, wo es einem auffällt, wenn man nichts macht. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir brauchen. Ja, dass man feststellt, Mensch, ich habe meine Übung heute noch gar nicht gemacht oder nur ganz kurz und sich dann eben doch nochmal aufrafft und dann werden eben aus den 10 Minuten irgendwann mal 20 und dann geht das alles in die richtige Richtung.
Ja. Kann es sein, dass es nie anfängt Spaß zu machen, sondern dass man immer nur sagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich das machen muss?
Na, gerade trainingstherapeutisch gibt es natürlich das Motivationsthema, da haben Sie völlig recht. Und wenn man akute Schmerzen hat, dann macht man alles und wenn es der Arzt einem sagt, dann macht man es ein paar Wochen, aber spätestens, wenn die Schmerzen weg sind und der Arzt schon halb vergessen, dann setzt natürlich der Schweinehund wieder ein und der Alltag nimmt wieder über. Wichtig ist, dass man wirklich da am Ball bleibt und gerade bei der Muskulatur gibt es ja so unendlich viele verschiedene Arten, Dinge zu trainieren. Ja, ob das jetzt ein Gerätetraining ist oder mit eigenem Körpergewicht oder mit entsprechenden Hilfsmitteln, dass da jeder die Chance hat, was zu finden, was ihm auch Freude macht. Und der eine braucht eine Gruppe und der eine braucht einen festen Termin und der dritte braucht irgendwas, wo er schon mal ein Geld gezahlt hat und irgendwas hält einen da auch bei der Stange.
Wie halten Sie es, morgens oder abends? Wann legen Sie los?
Na, ich versuche meine sportlichen Aktivitäten eher auf den Abend zu legen. Morgens schaffe ich das nicht.
K. Konrad schreibt, welche Therapieoptionen gibt es bei protrusionsbedingten Ischiasschmerzen, die weder auf Analgetika noch auf Physio und Osteopathie ansprechen. Alter 60 Jahre, Beschwerden seit 2018. Was sind denn bitte schön protrusionsbedingte Ischiasschmerzen?
Protrusion, eine Bandscheibenprotrusion, ist eine Vorwölbung der Bandscheibe. Da verformt sich der Faserring der Bandscheibe ein bisschen und die Oberfläche der Bandscheibe wölbt sich vor und es kann dazu führen, dass das in Kontakt zu einem Nerv tritt. Ja, und wenn der Nerv dann mechanisch geärgert ist und da vielleicht auch Entzündungsstoffe freigesetzt werden, das sind Dinge, die einen dann ins Bein ausstrahlenden Ischiasartigen Schmerz auslösen.
Das tut richtig weh.
Das kann sehr wehtun, das kann aber auch nicht nur wehtun, sondern eben auch dazu führen, dass man zum Beispiel Sensibilitätsstörungen hat, dass es kribbelt oder man Ameisen laufen oder ein bisschen ein Taubheitsgefühl im Bein. Kann auch mal dazu führen, dass man ein bisschen weniger Kraft in dem Bein hat. Nun, was kann man tun? Mhm. Die Sachen, die in der E-Mail geschrieben wurden, machen alle Sinn. Das ist auch okay. Nichtsdestotrotz wäre dann zum Beispiel darüber nachzudenken, bei so einem akuten Nervenreiz auch mal über röntgengestützte Injektionen an der Wirbelsäule nachzudenken. Man kann sehr präzise, millimetergenau, direkt an diese Nervenwurzel abschwellende und entzündungshemmende Substanzen bringen, die dafür dazu sorgen, dass eben dieser ausstrahlende Schmerz sich bessert.
Röntgengestützt heißt, sie werden in diese berühmte Röhre reingefahren, dann gucken die genau, wo sitzt der Schmerz und zick, geht da die Spritze rein?
Naja, man kann ja den Schmerz nicht sehen. Ja, das würde mein Leben leichter machen. Aber man kann natürlich über eben Röntgentechniken, die können, wie Sie beschrieben, unterm CT, aber häufiger noch unter einem sogenannten Bildwandlersystem, das ist so ein digitales Röntgensystem, was auch mobiler ist, kann man eben diese Injektion millimetergenau direkt an den Ort des Geschehens bringen. Mhm. Der Vorteil, den das hat, ist, dass man einfach nur sehr, sehr wenig Medikament braucht. Ja, natürlich, da geht es ja häufig auch um Substanzen wie das Cortison oder so und natürlich kann man auch eine Cortisontablette oder eine Cortisonspritze geben, man braucht aber eine viel höhere Dosis und hat dann auch entsprechend ein höheres Nebenwirkungspotenzial. Und das ist eben einer der Vorteile von diesen Injektionen, dass man das halt millimetergenau sehr präzise behandeln kann. Und gerade bei einem Nervenwurzelreiz und gerade auch bei so einer akuteren Geschichte sind die Ergebnisse da wirklich gut.
Hertha Hogestrat erzählt, dass bei ihr eine Osteochondrose im Lendenwirbelbereich diagnostiziert worden ist. Als Papageienschnäbel waren sie auf dem MRT gut zu erkennen. Die Schmerzen sind noch aushaltbar und sie nimmt keine Schmerzmittel. Was kann sie tun, um diesen Status zu erhalten?
Die Osteochondrose ist ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Die Osteochondrose ist im Prinzip ein Verschleißprozess, ein Reizzustand, der in der Grenzschicht zwischen Bandscheibe und dem angrenzenden Wirbel abläuft. Und im Kernspintomogramm kann man das eben gut und sicher diagnostizieren. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass es auch wehtut. Das haben ganz, ganz, ganz viele Leute und ab einem gewissen Lebensalter findet man praktisch bei jedem Patienten auch entsprechenden Verschleiß und entsprechende Degeneration. Das heißt, nur weil da eine Osteochondrose ist, heißt das erstmal gar nichts. Und wenn es der Patientin gut geht, dann braucht sie sich keine weiteren Sorgen machen. Sie soll halt aktiv bleiben und damit ist sie auf einem guten Punkt. Was ich hervorheben möchte, ist, dass die Ursache für die Osteochondrose zu ganz, ganz überwiegendem Anteil eine genetische ist. Und wie das mit der Genetik so ist, sie können sie weder schlimmer machen, noch können sie aufhalten. Ja? Das heißt aber überhaupt nicht, dass aus diesem Verschleiß auch entsprechender Schmerz wird. Ja? Verschleiß heißt nicht gleich Schmerz, das ist ganz wichtig.
MRT, ein gutes Stichwort, das Frau Hogestrat in die Diskussion geworfen hat. Wie ist das mit dem MRT? Also wann röntgen Sie, wann ist ein MRT, also diese Magnetresonanztomographie nötig und wie funktioniert sie? Also erste Frage,
ab wann röntgen? Es kommt drauf an, was es für Beschwerden sind und wie lange die andauern und was für eine Begleitsymptomatik da ist. Wenn die Patienten zum Beispiel ein Unfallereignis in der Vorgeschichte haben und sagen, seitdem tut's mir weh, dann stellt man die Indikation für die Kernspintomographie natürlich schnell und großzügig, um dann auch einen entsprechenden Knochenbruch zum Beispiel auszuschließen. Ansonsten, wer zum ersten Mal in seinem Leben Rückenschmerz hat und sonst eigentlich nichts gewesen ist, der kann auch, wenn man sich die Leitlinien dazu anschaut, kann man durchaus die ersten Wochen auch Therapie beginnen, ohne dass man jetzt da zwingend ein bildgebendes Verfahren brauchen muss. Das Röntgenbild hilft mir, die Statik und die Form der Wirbelsäule, unter Umständen auch die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte mit darzustellen. Das habe ich im Kernspin nicht oder nur unter speziellen Geräten. Dafür sehe ich im Kernspintomogramm eben die einzelnen Nervenwurzeln, die Bandscheiben und diese Dinge schon sehr präzise. Also die Röntgenaufnahme und das Kernspintomogramm ergänzen sich in ihrer Information ganz gut.
Wenn ich zum ersten Mal zu Ihnen komme, zum Erstgespräch, dann nehmen Sie sich vermutlich viel Zeit für mich und röntgen Sie dann auch schon oder klären Sie erstmal ab, indem Sie mich vieles fragen und abtasten?
Na, die Vorgeschichte und das Erfragen, was ist bislang schon gelaufen an Therapie, wie hat es angesprochen und dass man sich ein konkretes Bild über den Schmerz machen kann, ist erstmal die Basis, ist völlig klar. Die körperliche Untersuchung folgt als nächstes. Auch da ist es wichtig, dass man eben auch so ein bisschen über den Wirbelsäulenteller in Anführungszeichen hinausdenkt, auch Dinge wie Schultern, Hüfte und ähnliches mit beurteilen kann. Und dann hat man schon mal eine gewisse Grundidee. Wenn Sie sagen, ich habe das jetzt seit, weiß ich, einem halben Jahr, es wird immer schlimmer, es zieht ins Bein und gleichzeitig kribbelt mir noch der große Zeh, dann würde ich Sie relativ rasch zur Kernspintomographie schicken, um auszuschließen, dass da irgendwo ein Nerv drückt. Wenn Sie sagen, na, ich habe seit 3 Tagen, eigentlich ist nichts passiert und es nervt nur, dann würde ich auch den Ball erstmal flach halten und schauen, dass man das nicht auch anders hinkriegt.
Kerstin Spitz aus Bernburg. Guten Morgen, Frau Spitz.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Guten Morgen. Was für einen Tipp haben Sie für uns?
Ja, ich hatte vor 2-3 Jahren gehäuft mit Ischias und immer mal wieder Hexenschuss zu tun. Und da bin ich auf Liebschaumpracht gekommen und hatte auch meine Ärztin mir geraten als Stichpunkt so zwischendurch. Und das mache ich jetzt. Ich habe mir die App gekauft und das mache ich jeden Morgen. Das sind 7-8 Minuten, jeden Morgen Gymnastik. Und das tut mir gut. Ich habe seitdem keine Probleme mehr.
Liebscher und Bracht. Liebscher ist ein Physiotherapeut oder ein Arzt? Oder,
Nein, der ist, glaube ich, von Haus aus Maschinenbauingenieur und Kampfsportler und seine Frau ist Ärztin. Und die beiden haben aber dieses Programm entwickelt und leiten auch Physiotherapeuten an mit den Übungen. Also es gibt auch verschiedene Physiotherapeuten, die sind von denen zertifiziert worden.
Ja, und Sie machen das dann mit der App? Also Sie laden sich die App runter und machen das auf dem Bildschirm? Und was sind das dann für Übungen? Sind das Lockerungsübungen? Sind das Kräftigungsübungen?
Das sind richtig Dehnübungen, wo man so 2-3 Minuten eine bestimmte Haltung beibehält. Und dann gibt er praktisch das Kommando sozusagen jetzt mal linken Arm runterdrücken und Bein runterdrücken, also dass man praktisch gefühlt in Boden drücken soll und dann dadurch Kraftaufwand entsteht. Mhm. Und das wird dann gelockert und wieder fest und wieder gelockert und dadurch kommen wohl bei den Bandscheiben oder so, also ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht so richtig wiedergeben, da kommt wohl irgendwie was in Bewegung, dass jedenfalls die Bandscheiben locker werden.
Ja, Herr Wichert, was kommt bei den Übungen in Bewegung? Das klingt ja zunächst mal sehr überzeugend, was Frau Spitz sagt.
Na, das, was Sie dehnen, ist im Wesentlichen die Muskulatur und die Gelenkkapseln. Ja, das sind Strukturen, die Sie dehnen können. Und das ist ein Verfahren, wo man zwangsläufig, wer online unterwegs ist, da irgendwann auch mal über Liebscher und Bracht stolpert. Ja, auf seiner Suche nach Hilfe für Rückenschmerzen, marketingmäßig sehr aktiv und auch sehr präsent. Die Übungen selber sind jetzt nichts ganz Exotisches. Ja, es ist eben sehr in Richtung dieser Dehnkonzeption. Mhm. Das ist aber nicht so, dass das jetzt Übungen sind, die auch in anderen physiotherapeutischen Verfahren nicht durchaus auch vorkommt. Die Idee ist, dass die Leute einfach den Rumpf stabilisieren, dass sie gezielt Muskulatur anspannen und so, wie es die Patientin dort schildert, ist es was eben durchaus da auch helfen kann. Ja, es ist nicht ganz unumstritten, das Verfahren. Wie gesagt, ist auch ein Business Case dahinter. Aber die Grundidee, dass man einfach was macht, dass man Übungen macht, dass man verkürzte Muskulatur dehnt und kräftigt, ist wunderbar.
Aber also natürlich helfen Dehnübungen nicht bei allen Beschwerden, ist ja klar.
Richtig.
Aber sie können sehr oft helfen, so wie bei Frau Spitz. Frau Spitz, ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp, Liebscher Bracht. Und wir gehen von Bernburg nach Dresden zu Horst Seifert. Guten Morgen, Herr Seifert.
Ja, guten Morgen aus Dresden.
Guten Morgen.
Wie schaut's aus mit dem Lendenwirbel?
Ich habe folgende Geschichte zu erzählen. Ich habe in der Lendenwirbelsäule schon seit vielen Jahren Schmerzen, wahrscheinlich eine Kanalspinalstenose, habe Spritzen reinbekommen und hat alles nicht so toll geholfen und war jetzt in meinem Sommerurlaub eine Woche oder 8 Tage unterwegs. Jeden Tag 13, 14 Kilometer bin ich gelaufen, aber über den Tag verteilt. Und das ist eigentlich der Kern meiner Frage. Also es ging früh los und dann wieder mit Pausen und bis abends um 9. Und als ich nach 8 Tagen zurückkam, waren meine Schmerzen so gut wie weg. Ich konnte meinen Garten wieder machen und alles war wunderbar. Jetzt sind sie wieder da, die Schmerzen, so wie es vorher war. Und meine Frage, ist das die perfekte Therapie, den ganzen Tag verteilt zu wandern, zu laufen? Oder ist das nur in meinem Fall so?
Müssen wir erstmal, vielen Dank, Herr Seifert. Wir müssen noch kurz klären, Herr Wichert, was ist eine Spinose?
Also, Spinalstenose. Genau. Was Herr Seifert da beschreibt, ist eine sogenannte Spinalstenose. Das ist eine Einengung des Wirbelkanals, die aus verschleißbedingten Dingen entsteht. Das ist ein sehr häufiges Krankheitsbild und es führt dazu, dass die Nerven, die im Wirbelkanal langlaufen, zunehmend unter Druck geraten. Ja, und das kann sich in Beinschmerzen äußern, kann sich in Schmerzen beim Gehen äußern, kann aber durchaus auch Rückenschmerzen machen. Durch das viele Laufen, was ja bei einem Wanderurlaub so ein bisschen Natur der Sache ist, werden diese kleinen Nervenstrukturen, die im Wirbelkanal langlaufen, entsprechend gedehnt. Und wenn man immer wieder läuft, dann kann es dazu führen, dass die Gleitfähigkeit des Nervs sich damit verbessert. Ja, das heißt, der flutscht da ein bisschen leichter durch diese Einengung durch. An der Einengung selbst ändert man natürlich damit gar nichts. Ja. Und diese Einengung ist in erster Linie genetisch bedingt und die nimmt zu im Laufe des Lebens. Das heißt überhaupt nicht, dass das Beschwerden machen muss, aber es kann eben Beschwerden machen. Und wenn diese Einengung so zunimmt, dass eben die Gehstrecke zunehmend kürzer wird, dass die Patienten hartnäckig Beschwerden haben und dass sie eben auch Verfahren wie gezielte Physiotherapie zur Verbesserung der Nervengleitfähigkeit oder Injektionen in den Wirbelkanal nicht nachhaltig reagieren, ist die Spinalstenose eines der wenigen Krankheitsbilder, wo durchaus auch eine Operation absolut indiziert sein kann und gute Ergebnisse bringt. Ja. Mhm. Aber, das ist mir auch ganz wichtig, eine OP ist natürlich immer erst dann ein Thema, wenn der Patient dazu den Startschuss gibt und wenn man einfach mit anderen Maßnahmen nicht so richtig weiterkommt. Ja, und wer jetzt da zum ersten Mal in seinem Leben irgendwie eine Spinalstenose diagnostiziert bekommen hat und seit 4 Wochen Beschwerden hat, der muss sich da keine Sorgen machen. Aber es ist halt ein Krankheitsbild, was langsam zunimmt im Laufe des Lebens.
Herr Seifert, war das bei Ihnen schon mal Thema, dass der Arzt, die Ärztin eine Operation vorgeschlagen hat?
Ja, die haben die vorgeschlagen, aber das Risiko auch mitgenommen, was damit verbunden ist. Und meine Beschwerden werden bei weitem noch nicht so, sagt der Arzt, dass er zu einer Operation rät. Ah, also ja, ich sollte eben noch mit herkömmlichen Mitteln das machen und erlebe ja jetzt gerade wieder, dass es Methoden gibt, die das erleichtern.
Ja, es ist toll. Ja. Toll, was Sie erzählen. Also, dass es durch die Wanderung weggegangen ist. Gut, leider ist es wiedergekommen. Aber
ja. Das verteilt über den Tag. Ich gehe sonst auch wandern, eben mal 20 Kilometer am Stück und dann ist gut. Ja. Und das bringt den Erfolg nicht so bei mir. Aber dieses Verteilte, das war eben dieses Erlebnis. Und das ist ein Gefühl, wenn die Schmerzen auf einmal weg sind. Das kann nur der verstehen, der Schmerzen hat.
Herr Seifert, wir freuen uns aufrichtig mit Ihnen. Wünschen Ihnen ein schönes Wanderwochenende in Dresden.
Noch eine kurze Frage. Stand-up-Paddling habe ich jetzt angefangen. Was sagt der Orthopäde dazu? Also auf dem Brett stehen.
Ja. Und wunderbar. Können Sie machen. Aktiviert die tiefe Rumpfmuskulatur. Sehr schön. Ja. Aktiviert den gesamten Rumpf. Ist auch eine ausgeglichene Bewegung. Können Sie machen. Schadet überhaupt nichts. Nur das Wetter im Moment gibt es das nicht so richtig her. Ja. Aber wenn das Wetter wieder besser ist, können Sie ab aufs Brett.
Gut. Vielen Dank für die Auskunft. Danke.
Gerne. Wir danken. Tschüss. Und wechseln die Stadt und gehen nach Stuttgart zu Ursula Mock. Guten Morgen, Frau Mock.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüß Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Also ich habe vor circa 4 Wochen bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und war ein etwas unebener Weg. Und ich habe mich vertreten und hatte dann einen Hexenschuss. Bin dann 3/4 Stunde nach Hause gelaufen und habe zu Hause eben diese normalen Hausmittelchen erstmal angewandt und Wärme und so und hat nichts gebracht. Dann bin ich zu einem Orthopäden gegangen und der hat mich soweit nicht untersucht, sondern hat nur gesagt, wir machen mal eine Röntgenaufnahme, um den bösen Krebs auszuschließen. Und dann weiter hat er mich nicht untersucht, hat mir dann hinterher eine Spritze gegeben und es wurde nicht besser.
Mhm.
Dann hat er mir eine Reizstromtherapie für dreimal aufgeschrieben. Die war zwar sehr lustig und kribbelig, aber gewirkt hat auch nichts.
Mhm.
Und ich konnte mich also gar nicht mehr bewegen und nicht mehr bücken und das war schwierig. Da bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, den ich ganz neu habe und habe mit dem einige Dinge besprochen. Und beim Aufstehen kam ich nicht aus dem Stuhl und dann sagte er, was haben Sie denn da? Da habe ich gesagt, ja, ich hatte einen Hexenschuss und das geht nicht weg. Und dann hat er gesagt, legen Sie sich mal auf die Liege. Und dann hat er gesagt, er wäre Orthopäde, auch Orthopäde und Osteopath. Und dann hat er so ein paar Bewegungen mit mir gemacht und dann hat er es einmal knack gemacht und dann bin ich aufgestanden und dann war alles weg.
Frau Mock, was für Bewegungen hat der Osteopath mit Ihnen gemacht?
Ja, ich lag auf der linken, also ich habe den Schmerz auf der linken Seite,
ja,
im Lendenwirbelbereich, so an der Seite und dann hat er mich auf die rechte Seite gelegt und hat meine Beine immer so bewegt, so nach oben und gestreckt und dann hat er das eine Bein von der Liege runter fallen lassen.
Ja.
Dann hat er das irgendwie gedreht und dann hat es knack gemacht und dann war diese Verspannung da weg.
Das ist unglaublich, dass es knack gemacht hat und es ist nichts passiert, sondern die Verspannung war weg.
Ich frage mich, warum man zu einem Orthopäden geht, der erstmal eine Röntgenaufnahme wegen dem bösen Krebs macht, der einem eine Spritze gibt und eine Physio oder so eine Therapie da verschreibt, die gar nichts bringt, außer vielleicht was auf seinem Konto, denke ich mal. Und das macht mich eigentlich traurig, gell?
Ja, Frau Mock, man muss jetzt, glaube ich, Herrn Wichert die Möglichkeit geben, mal über die Kollegen oder die Kollegen vor allen Dingen zu verteidigen. Wir unterstellen allen Ärzten, dass sie erstmal das Allerbeste für jemanden wollen. Und das fängt beim einen mit dem Röntgenverfahren an und beim anderen vielleicht mit der Reizstromtherapie. Herr Wichert.
Das, was die Patientin schildert, ist nicht selten. Und zwar kann das Gelenk, wo die Wirbelsäule quasi im Becken aufgehangen ist, kann sich mal blockieren. Ja, so wie wir es vorhin bei dem anderen Anrufer hatten, im Bereich der Brustwirbelsäule kann es eben auch im Bereich des Beckens und im Übergang von der Wirbelsäule zum Becken dazu führen, dass sich dieses dort bestehende Gelenk, das sogenannte Iliosakralgelenk, einfach nicht mehr gut bewegt. Dann verhakt sich das. Das tut tierisch weh. Ja, es macht Rückenschmerzen, kann Gesäßschmerzen machen, Leistenschmerzen, auch so Ischiasartige Schmerzen. Und das ist was man eben manualtherapeutisch, und das ist das, was der Kollege, der osteopathisch ausgebildet war, auch entsprechend gemacht hat, dass man dieses Gelenk durch bestimmte Behandlungsformen dann wieder lockert und aus dieser Blockierung sozusagen auch wieder rausbekommt, dass sich das wieder normal rührt. Das ist ein ganz etabliertes, anerkanntes, vernünftiges Verfahren.
Und die Reizstromtherapie, das würde mich noch interessieren, auch wenn es bei Frau Mock jetzt nicht so geholfen hat. Was wird da gemacht?
Bei der Reizstromtherapie versuche ich im Wesentlichen die Durchblutung zu beeinflussen, ja. Und das ist ein Verfahren, womit man auch dann wieder die Muskulatur weicher bekommt und die Durchblutung entsprechend mit verändert. Man kann die
Da Elektroden irgendwie an
genau, ditcht. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche, damit kann ich die Muskulatur auch eben entsprechend auch mit behandeln. Aber das Kernproblem hier in dem Fall klingt ja nach einer mechanischen Ursache, ja, dass sich da eben was nicht mehr so bewegt hat, wie es sich normalerweise bewegen kann.
Frau Mock, vielen Dank für den Anruf aus Stuttgart. Grüße an den Osteopathen. Man lernt eine Menge heute. Cornelia Emmerich aus Greifswald hat eine Frage an Sie, Herr Wichert. Was halten Sie von den sogenannten Akupressurmatten? Erste Frage.
Also Akupressurmatten können zum einen die Durchblutung beeinflussen, zum anderen natürlich auch gezielt überempfindliche Bereiche in der Muskulatur angehen, womit man die Muskulatur weicher bekommen kann. Ja, das löst jetzt nicht die Ursache, warum so ein Muskel sich verhärtet und ist halt am Ende ein passives Therapieverfahren.
Mhm.
Ja.
B, was halten Sie von Radonkuren zur Schmerzlinderung?
Ich glaube nicht, dass die Ergebnisse besonders gut vorhersagbar sind. Ja, es wirkt ja so ein bisschen entzündungshemmend. Bei den Gelenken gibt es das durchaus schon häufiger bei entzündlichen Gelenkerkrankungen. An der Wirbelsäule selber, sagen wir mal, ist der Effekt wahrscheinlich ein bisschen anders zu bewerten.
Mhm. Thomas Schmidt möchte wissen, worauf er bei der Bildschirmarbeit an einem Stehschreibtisch achten soll.
Nun, auch da ist Arbeitsplatzergonomie sinnvoll. Ja, und wenn man Dinge im Stehen machen kann, ist das wunderbar. Er wird nicht den ganzen Tag 8 Stunden am Stück stehen können. Also da ist eher eine Wechselbelastung hilfreich, dass man eben dann nicht in eine Schonhaltung reinkommt oder dann, wenn man konzentriert arbeitet und sich eben nicht auf seinen Rücken konzentriert, dann doch irgendeine für ihn selber vielleicht überlastende Haltung einnimmt. Das heißt, Stehen ist gut, aber nur Stehen den ganzen Tag von früh bis spät ist auf Dauer auch nicht zielführend.
Also zwischendurch mal hinsetzen. Es gibt ja auch diese Barhocker, die
genau,
so eine,
also zum
das
Beispiel.
Kann schon helfen. Frau Kolber aus Leipzig, gibt es Empfehlungen zum Umgang mit Überbeinen am Fuß, speziell neben dem Großzeh?
Das ist jetzt nicht gezielt ein Wirbelsäulenthema und beeinflusst jetzt die Rückenschmerzen auch nur mittelbar. Klar, wenn die Fußstatik nicht stimmt oder wenn das Gangbild so ist, dass man da immer hinkt und schon oder ein schmerzbedingtes Hinken hat, das kann natürlich auch mal zu Rückenschmerzen führen. Aber das ist jetzt primär ein fußorthopädisches Problem, was einfach eine verschleißbedingte Krankheitssituation ist.
Dennoch zweite wichtige Frage auch von Frau Kolbe. Es gibt einen zunehmenden Hype um Barfußschuhe. Ist deren Auswirkung auf das Gangbild und damit auf den gesamten Bewegungsapparat tatsächlich so gut und wissenschaftlich nachgewiesen?
Oh, da muss ich gestehen, als Wirbelsäulenorthopäde stecke ich da in der fußorthopädischen Literatur nicht so drin. Aber was man über diese Barfußschuhe erreicht, ist, dass halt die kleine Fußmuskulatur deutlich gestärkt wird. Ja, dass die Wadenmuskulatur entsprechend herausgefordert und gestärkt wird und sich darüber eben auch die Statik von Bein, Becken und unterer Lendenwirbelsäule auch mit beeinflussen lässt. Ja, aber bezüglich wissenschaftlicher Ergebnisse zu den Barfußschuhen bin ich schlicht überfragt.
Andreas Kretschmer aus Ansbach erzählt, ich habe seit Jahren Schmerzen, vorwiegend im Bereich der unteren Wirbelsäule. Ein Physiotherapeut teilte mir mit, dass die gesamte Wirbelsäule versteift und gerade ist. Dessen Versuche, diese Versteifung zu lockern, waren nicht erfolgreich. Es wurde auf einer Röntgenaufnahme festgestellt, dass die letzten Wirbel eine Fehlstellung haben. Leider habe ich kaum Muskeln. Ich jogge 2x wöchentlich 10 Kilometer. Das ist mir aus psychischen Bedingungen sehr wichtig. Was sollte man in einem solchen Fall unternehmen? Der läuft 2x wöchentlich 10 Kilometer und hat kaum Muskeln.
Also das ist ja schon mal erstmal nicht schlecht. Ja, wenn jemand sportlich, auch ausdauersportlich so aktiv ist, kann er sicherlich manche Dinge leichter umsetzen. Ich würde
wieso hat man keine Muskeln, wenn man 2x wöchentlich 10 Kilometer läuft? Das ist ja eine Sensation.
Vielleicht geht es auch um kleine, tiefe Rückenmuskeln. Vielleicht geht es auch darum, dass man die Muskulatur vielleicht nicht richtig ansteuern kann, dass die Koordination nicht ganz passt. Und vielleicht ist es auch schlichtweg ein Kraftproblem. Mhm. Ja, und deswegen würde ich da auch eher einen trainingstherapeutischen Ansatz sehen. Die Normalmaße der Form der Wirbelsäule sind aber sehr weit, haben ein weites Spektrum. Also es gibt Leute, die einfach einen relativ runden und deutlich ausgeprägte runde Form der Wirbelsäule haben. Es gibt Leute, bei denen ist die Wirbelsäule eher gerade. Das ist aber beides alles noch normal. Mhm. Und natürlich kann im Rahmen des Lebens, auch im Rahmen von Verschleißprozessen, die Beweglichkeit sich eben im Laufe der Zeit auch verringern und schlechter werden. Ja, aber ich glaube, dass man über einen trainingstherapeutischen Ansatz hier am weitesten käme.
Wir haben jetzt viel über körperliche Ursachen für Rückenschmerzen gesprochen, Herr Wiechert. Inwiefern können eigentlich Stress oder auch seelische Probleme Auslöser sein für Rückenschmerzen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Rückenschmerzen, die vielleicht nicht gleich wieder weggehen, ja, die länger andauern, die einen dann oft über Monate oder Jahre auch beschäftigen können. Und Schmerz ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Schweres Wort, aber es heißt nichts anderes, dass es tausend Ursachen gibt, warum man so Schmerzen haben kann. Und in vielen Fällen ist es eben auch ein Missverhältnis zwischen dem, was der Körper so ein bisschen als Bedrohung empfindet. Stress spielt eine ganz wesentliche Rolle. Eine permanente innere Anspannung, ja, führt natürlich dazu, dass sich die Muskulatur verhärtet, dass es da einen erhöhten Tonus gibt. Und das kann schon schmerzhaft sein. Das Gehirn kann zwischen Schmerz und Stress in seinen Mechanismen nicht wesentlich unterscheiden. Ja, und wer permanent sozusagen unter Strom steht und seinen Alltag irgendwie handeln muss und Beruf, Familie, Privatleben, alles irgendwie versucht unter einen Hut zu bringen und trotzdem seinen Rückenschmerz nicht wegkriegt, muss man zumindest mal auch an eine seelische Komponente mitdenken. Ja, wie gesagt, man kann Schmerz nicht sehen. Wir erleben das immer wieder, dass viele Patienten, die vielleicht auch eine psychische Erkrankung haben, natürlich auch Rückenschmerzen haben. Und bei diesen Fällen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine sogenannte interdisziplinäre Beurteilung wählt. Das heißt, dass nicht nur ich aus meiner rein orthopädischen Perspektive die Wirbelsäule mit anschaue, sondern dass natürlich auch ein Physiotherapeut sich um die funktionellen Aspekte kümmert und guckt, was ist eigentlich funktionell möglich und ganz entscheidend, dass auch die Psychologinnen und Psychotherapeuten dort involviert sind. Ja, die Depression ist ja so ein ganz häufiges Beispiel, ja. Und natürlich ist eine Depression und ein chronischer Rückenschmerz häufig vergesellschaftet. Aber ob jetzt die Depression vielleicht 10% der Rolle spielt oder 80% der Rolle spielt, dafür braucht es eben wirklich eine professionelle Mitbeurteilung.
Und das machen Sie am Rückenzentrum am Hamburger Michel? Da sind also viele Kolleginnen interdisziplinär.
Genau. Also das ist der Fokus ist ja schon so ein bisschen die Behandlung von Patienten mit chronischen Wirbelsäulenbeschwerden. Und schon seit über 20 Jahren ist dort eben eine interdisziplinär sehr, sehr enge Zusammenarbeit, so ein bisschen die DNA unserer Einrichtung. Ja, dass man eben sowohl von orthopädischer als auch von psychotherapeutisch-psychologischer Sicht als eben auch aus krankengymnastisch- und sportwissenschaftlicher Sicht die Beschwerden der Patienten mitbeurteilt und dann auch hinterher sich gemeinsam hinsetzt und versucht, alle unterschiedlichen Perspektiven zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.
Hermann Krämer ruft uns an aus der Nähe von Kaiserslautern. Guten Morgen, Herr Krämer.
Guten Morgen, hallo.
Grüß Sie.
Guten Morgen.
Sie klingen sehr fit.
Ja, Samstagmorgen ausgeschlafen, ja, das passt.
Wie schaut es aus mit Ihren Rückenschmerzen, die Sie offenbar nicht haben?
Ja, im Moment nicht, beziehungsweise in einem gewissen Maße sind sie auch immer da, aber in sehr kleinem Rahmen. Das fing bei mir an mit 40, da bin ich zu Hause aufgestanden und direkt wieder umgefallen und in Embryo-Haltung auf dem Boden. Das war so das Einzige, was ging. Und dann direkt ins Krankenhaus und die Diagnose war verkrümmte Wirbelsäule. Und ich müsste etwas tun zum Muskelaufbau. Mhm. Und ein Freund sagte mir damals, probier's mal mit Kampfsport, weil das einfach für die Bewegung gut ist. Und ich habe dann angefangen mit Aikido. Mhm. Und bei Aikido ist, sage ich mal, auch so ein Grundthema, die Stärke kommt aus der Mitte des Körpers. Und das wird trainiert. Und das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Irgendwann war das Thema so ein bisschen mit der Schulter und direkte Vollkontakt und so, war vielleicht nicht mehr ganz so mein Thema und bin dann übergegangen in Yoga und Pilates. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich jetzt seit ich 40 bin begleite und mir wirklich hilft. Ich kann es damit nicht ausschließen. Also ich stehe manchmal morgens auch auf, da tut's weh. Ich bekomme hier und da auch mal wieder so einen Stich in den Rücken, wo es 2-3 Tage richtig weh tut. Dann setze ich mal mit den Übungen aus, mache es aber weiter. Also es ist etwas mich begleitet, aber mit dem ich sehr, sehr gut umgehen kann. Außerdem habe ich noch einen Osteopathen gefunden, den ich zwar privat bezahlen muss, aber das ist mir wert. Da bin ich einmal im Jahr, auch mit verschiedenen Übungen. Ich kriege auch solche homöopathische Spritzen dann in den Körper, die eigentlich sehr angenehm sind, wo ich dann auch immer merke, da löst sich etwas. Aber ich will damit auch nur sagen, ich habe permanent damit gearbeitet, ich lebe damit und ich lebe sehr gut damit. Und ich bin auch Arbeitgeber von 25 Mitarbeitern, die halt ständig darüber klagen. Und ich kann halt immer nur mit auf den Weg gehen, tut etwas, bewegt euch.
Und lassen Sie denn, Herr Krämer, diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rückenschule angedeihen, dass Sie sagen, ihr dürft jetzt alle mal hier turnen lernen?
Ja, ganz so weit ist es nicht. Also ich kann Ihnen halt die Tipps geben, was Sie tun können. Und ich kann Ihnen auch das, was ich tue, eben diese Kurse anbieten. Oder auch dann sagt, und wenn ihr wenigstens, wenn ihr nach Hause kommt, ich kenne das klassische Thema, man hat 8-10 Stunden gearbeitet, in Extremfällen, dann kommt man nach Hause, dann seid ihr natürlich müde und setzt euch vor die Couch und das war's. Wenn ihr dann wenigstens mal hingeht und mal so jeden Abend euch angewöhnt, so diesen klassischen Katzenkuhpuckel, wie man das nennt, mal zu machen. Vierfüßlerstand, einfach mal wieder eine andere Bewegung. Wir haben Jobbikes bei uns mit angeboten mittlerweile für die Mitarbeiter. Auch so, sind so kleine Tätigkeiten, aber grundsätzlich, ich glaube halt, also wenn es jetzt natürlich keine wirkliche medizinische Diagnose gibt von irgendwelchen Dingen, die wirklich im Rücken kaputt sind oder die man operabel beheben muss, glaube ich, dass man damit schon sehr viel erreichen kann.
Herr Krämer, vielen Dank für das, was Sie uns da erzählt haben. Ich möchte einhaken beim Yoga, Herr Wiechert, aber Sie haben gerade den Finger gehoben. Bevor ich was zum Yoga frage, dürfen Sie erst mal ran.
alles gut, danke. Was Herr Krämer hier sehr schön schildert, ist ja das, was man so unter dem Begriff der Selbstwirksamkeit zusammenfassen kann. Ja, Sie haben einen Weg gefunden, wie Sie durch Ihre Übungen und durch die Dinge, die Sie in Ihren Alltag irgendwie integriert haben, auch mal mit einer akuten Schmerzzunahme auch gut klarkommen. Wir sehen das immer wieder, Patienten, die mit chronischen Rückenschmerzen kommen und die dann bei uns behandelt werden, und dann geht es ihnen besser. Aber am Ende sagen die, naja, was mache ich denn, wenn es schlimmer wird? Und das ist eben gerade das, wo man die Leute gut abholen kann, wo man sagen kann, hör zu, das sind die Sachen, die man machen kann bezüglich Übungen, das ist die Ursache für so einen Schmerz, da gehen dann nicht gleich wieder lauter Ängste und Sorgen drauf los, sondern man weiß selber, was man gut machen kann und dann kommt man auch mit so einer Schmerzsituation auch mal besser klar und natürlich kann es sein, dass man auch mal eine Ibu braucht oder mal eine heiße Badewanne, aber langfristig gesehen ist der Alltag eben durch diesen Schmerz nicht mehr so beherrscht.
Herr Krämer, vielen Dank für den Anruf aus Kaiserslautern und aus München ruft uns Heinz Heimlinger an. Guten Morgen, Herr Heimlinger.
Schönen guten Morgen.
Wie ist Ihr Tipp für die, die Rücken haben?
Ja, ich vermisse einen relativ einfachen Tipp zu all den Haltungs- und Bewegungsfragen.
Nämlich?
Und zwar das Fahrradfahren.
Das machen Sie regelmäßig. Es gibt
kaum eine Bewegung, bei der der Körper derart symmetrisch beansprucht wird. Also keine geradere Haltung eigentlich, die man haben kann.
Wie oft fahren Sie Rad, Herr Heimlinger?
Och, ich komme wohl schon auf täglich 30 Kilometer.
Zur Arbeit oder auch einfach mal so zum Einkaufen, sobald es geht, auf das Fahrrad. Ist ein Hometrainer in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz sinnvoll, Herr Wiechert?
Also das Fahrradfahren ist wunderbar für die allgemeine Fitness. Ja, das ist nicht verkehrt und man kann Kraft und Koordination machen. So ein ganz gezieltes Training der einzelnen Rumpfmuskeln, was die Wirbelsäule angeht, haben sie jetzt beim Fahrradfahren nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wunderbar und es ist eben auch für Fitness und Koordination absolut auch zu empfehlen. Kann ich mich dem Hörer nur anschließen.
Bei fast jedem Wetter. Herr Heimlinger, danke schön für diesen sehr schönen und Sie haben vollkommen recht vernachlässigten Tipp. Gut, dass Sie uns den noch gegeben haben. Stefanie Bunk aus Hamburg schreibt, mein Sohn ist gerade 15 geworden. Er macht keinen Sport und hängt immer vorm Computer. Nun möchte er mit Freunden Gerätetraining in einer Muckibude machen. Ab welchem Alter ist das eine gute Idee? Was würden Sie einem Teenager empfehlen?
Dass ein Teenager überhaupt mal irgendwas macht, was jetzt nicht vor dem Bildschirm stattfindet, ist erstmal gut. Ja, insofern ist auch die Idee gut. Und wenn er da Freunde hat und die gehen dieses Projekt zusammen an, dann sorgt es auch dafür, dass er bei der Stange bleibt und da Spaß dran hat. Es gibt kleine, schmächtige 15-Jährige und es gibt natürlich 15-Jährige, die sehen aus wie 25. Ja, insofern kann ich die Frage nicht so ganz pauschal beantworten. Wichtig ist, dass er da natürlich auch eine physiotherapeutische oder trainingstherapeutische Begleitung hat. Ja, dass man mal guckt, dass man die Geräte, die Gewichte entsprechend einstellt, dass man da natürlich noch nicht zu viel überlastet. Aber das ist eine individuell sehr, sehr klare zu regelnde Situation. Das kann man so pauschal nicht sagen. Die Sache selber ist gut. Ja, ich unterstütze den Sohn der Hörerin dabei ausdrücklich.
Und viele Fitnessstudios bieten auch wirklich so eine Begleitung an. Also, dass da ein Fachmann, eine Fachfrau schon guckt und sagt, sag mal, so kannst du die Übung nicht machen.
Ja, also das ist unabdingbar, gerade auch zum Therapiebeginn, dass man da einen entsprechenden Trainingsplan hat, dass man guckt, dass es auch passt von der Belastung her, von den Umfängen, von der Intensität, dass die Einstellungen alles passt und sowas.
Ich hatte noch eine Frage zum Yoga oder auch Pilates. Ich glaube, Yoga ist das, was noch mehr Menschen machen. Gibt es eigentlich Übungen oder Bewegungen, die man vermeiden sollte? Also wenn du dich da beim Yoga in die Kobra reinschiebst oder den herabschauenden Hund machst und du merkst, oh, das geht nicht, soll man es dann auch wirklich lassen oder soll man sagen, nee, Yoga ist ja toll, sagen alle.
Also wenn es reproduzierbar einen ganz spezifischen Schmerz auslöst oder der massiv zunimmt, dann wäre das sicherlich eine Übung, die ich irgendwie weglassen oder zumindest modifizieren würde. Das ist ja der Vorteil im Yoga, dass es 1000 verschiedene Möglichkeiten gibt, so einzelne Muskelgruppen zu dehnen. Es ist wunderbar für die Körperwahrnehmung, es ist gut für die Stabilität des Rumpfes und natürlich auch für die Beweglichkeit, was Gelenke, was Muskulatur, Sehnen, Bänder angeht. Insofern ist Yoga nicht verkehrt. Aber natürlich, wer seit 30 Jahren Yoga macht, wird natürlich beweglicher sein als jemand, der vor 4 Wochen angefangen hat. Das heißt, die brauchen auch unterschiedliche Behandlungsansätze in dem Fall. Ja? Aber alles ist besser, als nichts zu machen.
Fazit: Schmerz ist nichts Schlimmes.
Schmerz hat in den allermeisten Fällen eine sehr gute Prognose. Natürlich schränkt einen der Schmerz in seinem Alltag ein, aber man kann es gut behandeln. Die Aktivität ist der Schlüssel zu allem. Die Veränderungen, die man vielleicht in der Kernspintomographie oder in den bildgebenden Untersuchungen sieht, müssen überhaupt nicht wehtun. Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben den Schmerz nicht sehen kann und nur weil da vielleicht Verschleiß ist, heißt es noch überhaupt nicht, dass es wehtut. Und man kann selber einfach auch viel machen.
Das war unser Service zum Thema Rückenschmerzen mit Carsten Wiechert, dem Geschäftsführer des Rückenzentrums am Hamburger Michel und mit Ihnen. Vielen Dank für all Ihre Tipps und Ihnen ein schönes, rückenschmerzloses Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.